Servus.
Servus zu einer neuen Weltreise-Podcast-Folge.
Hallo auch von meiner Seite.
Vielleicht sollten wir ganz kurz mal erklären, wo wir jetzt überhaupt sitzen.
Genau, weil wenn ihr das Gefühl habt, hey, hier pfeift doch ein Vogel oder hier zwitschert doch ein Vogel, dann liegt ihr nicht falsch. Wir sind nämlich gerade im Dschungel, um genauer zu sein, im Amazonas, in unserem Bungalow. Und hier gibt es keine Fenster. Das heißt, wir hören hier die volle Wildnis.
Es ist aber richtig schön, weil wir haben hier den Ausblick mitten ins Grüne, Bananenpalmen. Und ja, zig Vögel sitzen hier quasi direkt vor uns. Aber es soll in der Podcast-Folge gar nicht um unseren Dschungelaufenthalt gehen, sondern wir wollen ein kleines Fazit ziehen nach einem Monat Weltreise. Wie ist es für uns jetzt noch dem einen Monat auf Weltreise, wie war es auch das erste Mal auf Reisen zu arbeiten, wie waren die 2 Wochen in Cusco, was waren da so unsere Highlights, wie war die Machu Picchu-Wanderung und vieles mehr. Also genau darum geht's heute. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal los. Ja, Tom, dann leg mal los. Also wie geht's dir jetzt so nach einem Monat Weltreise?
Ja, es ist irgendwie jetzt, finde ich, sogar noch ein bisschen so komisch. Also man fühlt es irgendwie immer noch gar nicht so richtig, dass man wirklich auf Weltreise ist, habe ich das Gefühl. Es ist jetzt immer noch so ein bisschen wie Urlaub. Ich könnte mir auch vorstellen, durch das, dass wir jetzt in Cusco 2 Wochen lang, haben wir doch relativ viel gearbeitet. Also wir machen ja weiterhin Podcasts, Instagram, YouTube, Video, Blogartikel haben wir für euch vorbereitet über Peru. Das kommt dann auch demnächst alles online. Und irgendwie dadurch, ja, es ist noch gar nicht so krass irgendwie, finde ich.
Ich finde es nur irgendwie krass, dass eben schon ein Achtel quasi vorbei ist. Also wir wollen ja acht Monate.
Ein Neuntel sogar. Sind es nicht 9 Monate?
Nee, 8 Monate sind wir ja quasi jetzt durchgehend unterwegs auf Fernreisen, wollen ja einmal auch komplett in den 8 Monaten den Globus umrunden. Und irgendwie finde ich schon ein bisschen schade, dass jetzt quasi schon ein Achtel vorbei ist.
Okay, also wenn tatsächlich, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wie viele Monate wir eigentlich unterwegs sind. Wenn es tatsächlich schon ein Achtel wieder vorbei ist, dann finde ich das auch schon krass, ja.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl man sagen muss, die Zeit vergeht, wenn man eben arbeitet, noch schneller. Also die ersten 2 Wochen in Peru haben wir unglaublich viel erlebt. Wir waren in Lima, Paracas, Huacachina, Arequipa, im Colca Canyon wandern. Da waren wir wirklich nonstop unterwegs. Dadurch hat man echt viel erlebt innerhalb von kurzer Zeit. Aber wenn wir dann, als wir jetzt 2 Wochen in Cusco waren und eben auch relativ viel gearbeitet haben, auch mal den Laptop aufgeklappt haben, verging die Zeit halt irgendwie noch schneller. Also ich finde,
die meisten haben sich wahrscheinlich jetzt vor ungefähr einer Minute gedacht, hä, warum vergeht bei dir die Zeit schneller, wenn man arbeitet? Aber ja, ich finde es tatsächlich auch so. Also bei uns ist es tatsächlich so, wenn wir arbeiten, vergeht irgendwie die Zeit schneller, beziehungsweise es passiert halt irgendwie gar nicht so viel. Also man erlebt nicht so viel und das ist dann irgendwie auch so ein bisschen langweiliger, sage ich mal. Wobei uns Arbeiten ja auch mal die meiste Zeit wirklich Spaß macht. Und dann vergeht auch irgendwie die Zeit schneller. Wobei wir ja eigentlich auch in Cusco einiges gemacht haben. Ich weiß nicht, wer von euch uns auf Instagram verfolgt, der hat bestimmt gesehen, dass wir auch einige Ausflüge ab Cusco gemacht haben und die waren auch richtig cool.
Ja, also nochmal kurz zu Cusco. Wir haben uns ja da ein Airbnb gemietet, schon im Vorfeld, weil wir wussten, okay, wir wollen einfach dort länger bleiben. Tom hatte erst geplant, auch einen Sprachkurs zum Beispiel zu machen in Cusco, der dann allerdings doch nicht stattgefunden hat.
Vielleicht aber es lag nicht an der Sprachschule.
Vielleicht magst du dazu schnell was sagen. Wie kamst du der Entscheidung, dass du jetzt doch keinen Sprachkurs machst?
Ja, irgendwie haben wir ja gesehen, dass es in Cusco echt richtig viele coole Ausflüge gibt und wir hätten das mehr oder weniger gar nicht geschafft, wenn ich jetzt 2 Wochen einen Sprachkurs gemacht hätte, nur am Wochenende die Ausflüge unterzubringen. Und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, gut, dann mache ich halt doch eine Woche weniger. Und so nach einer halben Woche, wo ich eigentlich die erste Woche Sprachkurs gehabt hätte, dachte ich mir dann so, naja, gut, also irgendwie jetzt hier wegen einer Woche Sprachkurs, auch wenn es Private-Unterricht gewesen wäre, ich glaube, eventuell hätte ich schon was mitgenommen, aber so einen richtigen Push hätte es mir jetzt auch nicht gegeben. Und man muss auch sagen, ich kann mich jetzt hier eigentlich immer so weit verständigen, dass ich bekomme, was ich auch möchte zu dem Zeitpunkt. Und für ein richtiges Gespräch reicht es meistens nicht. Ja, summa summarum, ich habe dann einfach den kompletten Sprachkurs auch gesagt.
Weil also man muss dazu sagen, Tom kann ja schon etwas Spanisch, ich kann gar kein Spanisch, ich hätte aber auch gar keinen Sprachkurs geplant. Ich wollte eigentlich die YouTube-Videos in der Zeit schneiden, wenn Tom in der Sprachschule ist. Aber wir haben tatsächlich gemerkt, dass Tom Spanischkenntnisse, auch wenn sie jetzt nicht die besten sind, meistens reichen, um sich zu verständigen.
Una cerveza, por favor.
Das kann ich auch noch.
Genau, ja. Und la cuenta.
Nee, du hast schon fleißig Vokabeln gelernt, noch vor der Weltreise. Also genau. An sich passt schon.
Ja, ich glaube, ich werde mir tatsächlich jetzt vielleicht noch irgendeine App runterladen, irgendeine Sprachen-App, um noch mal ein bisschen mehr die Wörter zu lernen, vielleicht auch doch ein bisschen so Konversationen.
Aber es wäre tatsächlich ja günstig gewesen. Also ich weiß nicht, ob du irgendwann mal noch mal die Möglichkeit hast, so günstig
Privatunterricht zu nehmen. Ja, das stimmt. Also wenn ihr vielleicht plant, Spanisch zu lernen oder so, in Peru kriegt man halt echt 20 Stunden, ne, Privatunterricht in der Woche, also jeden Tag 4 Stunden, ne, für 200 Euro. Also quasi ein Zehner pro Unterrichtsstunde. Das ist schon wirklich krass günstig. Und ich glaube, in der Schule, wo ich jetzt war, die hätten sogar auch Online-Unterricht angeboten. Also wenn...
Genau, und in Cusco spricht man tatsächlich gutes Spanisch, oder? Also ich kann es mir nicht beurteilen, aber...
Was meinst du jetzt mit gutem Spanisch?
Ja, im Vergleich zur Küste zum Beispiel, da ist...
Ja, du meinst jetzt sauber. Ja, das stimmt tatsächlich. Also die sprechen eigentlich gerade in Cusco relativ akzentfrei und auch so ein bisschen langsamer und so. Das versteht man ganz gut. Ich denke mal, das liegt auch daran, weil ihre Hauptsprache ist ja eigentlich Quechua in Cusco, also die Inka-Sprache, die auch immer noch gesprochen wird von vielen. Und dadurch spricht man jetzt nicht so akzentstark Spanisch. An der Küste spricht man viel unsauberer. Und ich habe mir auch schon bei anderen Reisenden sagen lassen, in Kolumbien ist es quasi, man versteht gar nichts. Also ist Peru sicherlich ein guter und günstiger Ort, um Spanisch zu lernen. Ja.
Grundsätzlich haben wir uns in Cusco echt ziemlich wohl gefühlt, auch in unserem Airbnb. Wir waren etwas skeptisch, ob wir es wirklich im Voraus buchen sollen, aber wir sind da immer so im Zwiespalt. Denn zum einen, wenn man so ein Airbnb für 2 Wochen oder länger buchen möchte, dann muss erstmal das richtige Airbnb auch frei sein. Also es darf ja niemand jetzt dazwischen 1-2 Nächte das Airbnb gebucht haben. Das heißt, die Auswahl ist natürlich gar nicht mehr so groß. Deshalb wollen wir eigentlich schon immer lang im Voraus diese Airbnbs buchen, wenn wir länger an einem Ort sind. Denn wir haben halt schon auch Ansprüche. Das Internet muss gut sein, sonst können wir nicht arbeiten. Wir brauchen einen relativ großen Tisch, um unser Bürosetting, also um unsere Laptops aufzubauen. Und das ist tatsächlich oft der größte Haken, dass bei den meisten Airbnbs kein großer Tisch dabei ist.
Ja, ja.
Und es soll natürlich zentral gelegen sein, etwas modern sein, aber auch nicht zu teuer. Also wir haben da schon unsere Ansprüche. Deshalb haben wir gesagt, nee, wir wollen das auf jeden Fall schon von Deutschland aus buchen und nicht erst vor Ort anfangen zu schauen. Nicht, dass wir dann eben für 2 Wochen nichts mehr kriegen. Und Gott sei Dank hat aber da alles gepasst. Also das Airbnb hat jetzt 30 Euro pro Tag gekostet, war in San Blas, also sehr zentral. Es waren viele Cafés und Restaurants in der Umgebung und auch die Vermieterin war echt nett. Die hat uns zum Beispiel auch gleich am ersten Abend einen Heizstrahler reingestellt, weil es halt in Cusco doch relativ kalt wird abends. Also es hat tagsüber jetzt im Oktober so um die 24 Grad auch oft.
Ja, das war eher so Maximum. Ja.
Maximum,
also aber wenn so 20 bis 22.
Ja, aber wenn die Sonne scheint bei 24 Grad, dann ist auch...
22 Grad, ja.
Oder 22 Grad, dann ist es auch gefühlt schnell mal irgendwie 26 Grad warm. Also dann ist es wirklich warm.
Ja, dann T-Shirt-Wetter, definitiv. Ja, wobei ich jetzt... T-Shirt und kurze Hose hatte ich, glaube ich, jetzt nie an.
Nee, man muss halt immer irgendwie im Zwiebellook rumlaufen, weil sobald die Sonne weg ist, es kann sich ganz schnell ändern, ist es auch wieder kalt, wenn der Wind geht und dann kann es auch 5 Minuten später anfangen zu regnen. Also man muss echt immer auf alles vorbereitet sein, wenn man das Haus verlässt, nie ohne Regenschirm.
Da ist tatsächlich Arequipa deutlich besser. Also ich weiß nicht, wenn ich es nochmal machen würde und wir bräuchten einen Ort, wo wir lange Zeit auch irgendwo längere Zeit niederlassen würde, ob ich dann nicht eher Arequipa nehmen würde, wobei das im Arbeiten dann eigentlich auch nicht so richtig geklappt hätte, weil ja von Cusco aus einfach die meisten Ausflüge sind. Also Cusco, da ist so unglaublich viel geboten. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. So ein bisschen vielleicht meine Theorie wäre, die Machu Picchu gibt es halt schon ewig und dadurch kommen auch schon ewig Touristen nach Cusco und man hat sich halt da einfach noch mehr einfallen lassen, was man für coole Ausflüge machen kann.
Gut, es gibt aber halt unglaublich viele Inka-Stätten in der Umgebung, die man sich anschauen kann. Auch die Landschaft ist mega, man kann viele Wanderungen starten auch. Also Cusco, selbst wenn ihr jetzt eine Peru-Rundreise plant mindestens... Ich würde mal sagen, 5 bis 7 Tage in Cusco ein.
Ja, kommt jetzt darauf an, ob man Inka-Trail machen will oder nicht.
Ja.
Dann braucht man natürlich noch mehr Zeit. Aber ja, auch so, wenn man den Machu Picchu quasi mit dem Zug einfach einen Tag macht, dann sollte man da, oder 2 Tage ist, glaube ich, das Minimum, dann sollte man da auf alle Fälle eine Woche.
Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, zum Airbnb noch eine witzige Geschichte. Also wir sind den ersten Tag eingezogen und ich habe dann gleich mal mir einen richtigen Fail erlaubt. Und zwar hat Tom das Fenster aufgemacht.
Ja. Also was heißt Fail? Um ehrlich zu sein, kann man da der Nina gar nicht so richtig die Schuld geben.
Du, natürlich hast du mir erstmal die Schuld gegeben.
Ja.
Klar. Oder ob ich zu blöd bin, das Fenster zuzumachen. Auf jeden Fall, als ich das Fenster zugemacht habe, ist es komplett zersprungen, die komplette Glasscheibe. Und es war genau der Moment, als unsere Vermieterin angeklopft hat.
Das war tatsächlich lustig, ja.
Also musste ich sofort beichten, dass ich das Fenster kaputt gemacht habe. Und sie meinte dann aber überhaupt kein Problem und ich muss mir keine Sorgen machen. Morgen kommt jemand und repariert das Fenster. Schon mal witzig, weil bei uns, glaube ich, wenn du einen Handwerker brauchst, weil irgendwas kaputt geht, musst du ewig warten. Und hier kommt halt gleich am nächsten Tag sind dann zwei Leute gekommen, die 3 Stunden lang ein neues Fenster eingebaut haben. Und wir haben aber dann im Nachhinein auch die Rechnung dazu bekommen und wir mussten es quasi zahlen. Wir haben uns zwar letztendlich, wir haben uns letztendlich darauf geeinigt, dass wir 50-50 machen, also dass wir nur die Hälfte zahlen, weil das war ehrlich gesagt auch nicht unbedingt meine Schuld. Weil
das war ein richtiges Schrottfeld. Ja. Also man muss halt schon sagen, die hier in Peru, die bauen jetzt echt, die haben nicht die beste Arbeitsbauweise so. Und Arbeitsweise weiß ich jetzt nicht, aber die beste Bauweise auf keinen Fall. Die meisten Unterkünfte haben halt wirklich nur so eine Scheibe als Fenster. Das ist halt, also es ist eine dünne Scheibe und die meisten kann man so schieben. Es ist auch keine Dichtung und nichts vorhanden. Also man hört da mehr oder weniger alles durch. Man muss auch echt schon öfter mit Oropax deshalb schlafen. Also stellt euch da schon mal drauf ein, wenn ihr in Peru seid. Aber das Fenster war halt extra dumm, weil man konnte das eben nicht, das war ein großes Fenster, also das war locker 1 Meter breit, 60 Zentimeter hoch und man musste das aber so aufklappen und nicht schieben. Und der Klappmechanismus, der war halt direkt am Fenster und ja, wir haben das halt aufgeklappt und Nina hat es nicht gecheckt, dass ich das so eingerastet habe rechts und links. Und drückt es halt nach unten und es ist gleich gebrochen. Also, das ist
also
halt
ich hoffe, ihr habt Toms komplizierte Erklärung jetzt verstanden. Ist im Prinzip eh egal. Auf jeden Fall habe ich das Fenster kaputt gemacht.
Ja, und man muss ja schon erklären, wie einfach so ein Fenster kaputt gehen kann, dass das halt an der peruanischen Bauweise liegt.
Und nicht an meinem Bizeps, der das Fenster einfach kaputt gemacht hat.
Du hast ganz brutal hast das Fenster kaputt geschlagen.
Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, das Fenster hat nur 30 Euro umgerechnet gekostet, plus die Arbeitszeit. Also,
gut, das war wirklich krass. Also das Fenster ist ja eigentlich wirklich nicht mehr wert, muss man echt so sagen. Ja. Aber die waren halt wirklich so 2-3 Stunden da. Der davor schon ist so gekommen zum Ausmessen. Die waren zu zweit, das hat 30 Euro gekostet.
Dann waren wir auch gleich noch einkaufen die ersten paar Tage, weil wir dachten, im Airbnb wollen wir auf jeden Fall selber kochen. Aber da war es auch ziemlich kurios, denn im Supermarkt waren die Preise relativ hoch. Also wir waren echt erstaunt. Wir wollten halt so einfache Sachen kochen, wie mal Nudeln mit Tomatensauce oder irgendwelche Gemüsepfannen oder so. Aber auch Couscous war relativ teuer. Quinoa.
Ja, aber
und auch vor allem die Tomatensauce.
Also die Tomatensauce war der Wahnsinn.
So eine Tomatensauce mit Gewürzen, so eine Barilla oder so, Tomatensauce, 3-4 Euro.
Ja, keine echte Barilla, weil sonst sagt man ja, das ist jetzt importiert von Italien, das war eine Fake. Aber damit ihr euch vorstellen kann, das war einfach nur eine gewürzte Tomatensauce, hat 4 Euro gekostet.
Auch eine Dosentomate, die bei uns irgendwie, glaube ich, so 50 Cent kostet, kostet da 2-3 Euro für eine Dose Tomaten. Das reicht ja nicht mal für eine Soße.
Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, vielleicht sind die Tomaten teuer. Wir haben aber dann tatsächlich Tomaten gekauft, über 2 Kilo für 3 Soles, also 75 Cent.
Und haben halt dann einfach die Tomatensauce quasi selbst gemacht aus frischen Tomaten.
Ja. Also warum das... Auch hier vielleicht nochmal so als Erklärung, man kann in Cusco oder in Peru allgemein so fast europäischer Standard essen gehen. Also so, wo ein Gericht locker mal 10 Euro, vielleicht auch 15 Euro kostet. Aber es gibt auch, wenn man ein bisschen einmal Google Maps sucht oder bei TripAdvisor, einige Restaurants, die halt wirklich für 1 bis 2 Euro Gerichte anbieten oder sogar ganze Menüs. Mhm. Und dann fragen wir oder haben wir uns eigentlich gedacht, in einem Supermarkt wird schon günstig sein. Weil auf dem Markt, da war es immer so mittelgünstig, aber ich glaube, da haben wir auch immer Touristenpreise gezahlt. Aber im Supermarkt ist ja für jeden quasi der Preis gleich. Aber das war es eben nicht. Und das hat uns schon sehr erstaunt. Also wir wissen nach wie vor nicht so ganz, wie ein Restaurant für 2 Euro oder vielleicht 2,50 ein komplettes Menü zaubern kann, weil die Preise echt auch nicht so günstig waren.
Nee. Gut, es gibt dann halt schon immer so Großpackungen. 5 Kilo, 10 Kilo Reis ist dann wieder verhältnismäßig günstig, aber was wollen wir mit 5 Kilo Reis für 2 Wochen?
Vor allem, da komme ich dann auch nicht auf ein 2-Euro-Menü.
Nee. Was günstig ist, ist halt Obst und Gemüse, ist definitiv günstiger als bei uns im Supermarkt und auch so Granola, also so Zeugs für Müslis.
Das war cool, jetzt, ja, so Quinoa-Pops und Amaranth-Pops. Also die bei uns ja beim DM oder so dann schon so 2-3 Euro so eine kleine Packung kostet, konntest hier wirklich eine große Packung für so 1,50 oder so kaufen. Wir haben uns dann, die Chance haben wir auch gleich genutzt. Ja. Komischerweise, die Haferflocken waren dann wieder deutlich teurer als in Deutschland, aber wir haben uns insgesamt dann für relativ wenig Geld ein gutes Müsli gemixt, wo wir echt was Leckeres gekocht haben.
Aber grundsätzlich war Essen gehen dann doch eigentlich nicht teurer als jetzt irgendwie selber kochen. Deshalb sind wir dann doch auch öfter essen gegangen auf dem Markt oder auch in unserem Lieblingsrestaurant in Cusco. Wenn ihr mal hier seid, ist zwar etwas teuer, aber Greenpoint ist der Place to eat quasi. Ja. Vor allem für Vegetarier und Veganer.
Es ist nur, ja, es ist quasi ein vegetarisches, veganes Restaurant. Aber auch hier gibt es mittags, im Moment kostet es 30 Soles, also das sind so 57 dann, kriegt man ein Drei-Gänge-Menü plus Getränk und das war richtig fancy und gut.
Ja, also ja, richtig schön angerichtet mit Avocado und Blüten und einer geilen Suppe und so. Also wenn ihr hier seid, Greenpoint, müsst ihr euch merken.
Genau. Und wenn ihr günstig essen sollt, El Encuentro, da gibt es für 1,75 ein Drei-Gänge-Menü plus Getränk. Ist jetzt nicht so schön angerichtet, aber es macht gut satt und es war auch lecker.
Wie fandest du jetzt eigentlich so das erste Mal arbeiten auf Reisen?
Eigentlich gar nicht so schlimm. Also weder schlimm, noch hatte ich irgendwelche großen Einschränkungen. Man muss jetzt auch dazu sagen, wer uns auf Instagram folgt, hat auch unser Office, ich würde es jetzt wirklich mal Office nennen, schon gesehen. Also wir sind da wirklich gut eingerichtet. Wir haben so eine Laptop-Erhöhung, wir haben einen zweiten Bildschirm, dann so eine Klammer, die quasi unsere beiden Bildschirme zusammenklammert. Also wir haben dann zwei Bildschirme auf gleicher Höhe. Das ist schon wirklich eine feine Sache.
Ja.
Gute Tastatur, gute Maus.
Ja, ich finde auch. Also wir konnten es uns ja zu Hause immer so nie vorstellen und haben ja dann auch schon zu Hause überlegt, wie ist es dann mal irgendwo anders zu arbeiten und nicht am gewohnten Schreibtisch mit gutem Licht und pipapo, sondern woanders auf Reisen dann mal den Laptop aufzuklappen. Aber es war jetzt echt nicht schlimm. Also ich habe so dann immer so dieses Dilemma, wenn ich so 3 Tage am Schreibtisch sitze, denke ich mir, so ein Ausflug wäre auch schon cool, wenn wir jetzt lieber einen Ausflug machen, als nochmal den ganzen Tag vorm Laptop zu sitzen. Aber ja, so grundsätzlich gut. Wollen wir
Wer
auch.
Wer findet das jetzt nicht cool?
Ja, und wir haben auch gesagt, wir wollen das aufarbeiten in YouTube-Videos und Blogartikel und so. Und ich glaube, das YouTube-Video zum Beispiel zu Machu Picchu ist letztendlich jetzt auch ganz cool geworden, auch wenn es mich echt viel Zeit und Nerven gekostet hat, weil was natürlich mehr Zeit braucht, ist das ganze Material zu sichern. Wir haben hier zwar eine externe Festplatte, aber trotzdem wollen wir unser ganzes Foto- und Videomaterial zum Beispiel auch in der Cloud sichern, falls die Festplatte mal geklaut ist oder verloren geht. Und das Internet war zwar gut, aber ich glaube, wir haben...
Oh, der Hahn.
Wir haben über 2 Tage gebraucht, Tag und Nacht, bis wir das ganze Zeug überhaupt mal gesichert haben, dann teilweise...
Und nochmal der Hahn.
Manchmal ist dann auch mein Laptop hängen geblieben oder das WLAN ist wieder abgestürzt. Deshalb konnte ich auch lange irgendwie erstmal nichts machen. Das war etwas nervig. Also wir hatten schon so Anfangsproblemchen mit oder Startschwierigkeiten mit der Technik teilweise.
Aber ich glaube, jetzt sind wir ganz gut eingegroovt. Und für euch haben wir natürlich auch wieder einige Blogartikel jetzt zu Peru, also zu einer Rundreise machen wir noch einen Blogartikel. Dann Cusco auch, Machu Picchu. Und Videos kommen natürlich auch, also seid da gespannt. Das müsste eigentlich jetzt dann alles bald mal online kommen, damit ihr natürlich auch unsere besten Reisetipps bekommt, was wir jetzt alles gesammelt haben und auch die Reise wieder nachreisen könnt, so wie ihr es gewohnt seid.
Genau, vielleicht noch ein paar Highlights in Cusco, die wir euch jetzt erzählen wollen. Also wir wollen jetzt gar nicht so sehr auf den Inca Trail eingehen, denn ich glaube, das ist alles ziemlich gut erklärt in dem YouTube-Video, was ich geschnitten habe. Also wenn ihr euch mehr über den Inca Trail informieren wollt, dann schaut euch unbedingt das YouTube-Video an. Wir erklären euch auch oder wir sagen euch auf jeden Fall auch auf Instagram Bescheid, wenn das online geht. Also falls ihr uns da noch nicht folgt, ihr findet uns da auch unter Travel Optimizer, travel.optimizer.
Genau, ganz wichtig, hier haben wir nämlich einen Punkt dazwischen.
Genau, und alle anderen Tipps, wie gesagt, weiterhin auf unserem Blog unter www.traveloptimizer.de. Ich verlinke euch auch gerne den Peru-Artikel, wenn er fertig ist, in den Shownotes. Und bei YouTube findet ihr uns auch ganz normal unter Travel Optimizer.
Also ihr seht schon, ihr könnt da wirklich Stunden damit verbringen, euch über Peru dann zu informieren, wenn erstmal alles online ist.
Aber vielleicht ein paar Sätze kurz zum Inca Trail. Wie fandest du es, Tom? Weil ich habe den Inca Trail ja schon 2015 mal gemacht mit einer Freundin und hatte ihn schon ziemlich krass in Erinnerung. Also es ist ja 4 Tage Wandern, man schläft in Zelten, egal ob es regnet, stürmt, schneit oder man schwitzt, man wandert halt einfach über auch so einen 4200 Meter hohen Pass, den Dead Woman's Pass. Also es ist schon eine knackige Wanderung, zumindest hatte ich so in Erinnerung.
Genau, also ich fand es jetzt tatsächlich sogar überraschend okay. Am ersten Tag war es mir irgendwie vor allem bis zum Mittag eigentlich echt auch zu viel Pausen. Da haben wir es echt locker angehen lassen. Ich denke halt auch mal, das machen die Guides extra so. erstmal, um sich ein bisschen einzuwandern und auch um sich an die Höhe zu gewöhnen. Man muss ja schon auch sagen, einige kommen ja direkt von Lima angeflogen und dann Lima bist du ja auf Meereshöhe und Cusco alleine liegt ja schon auf 3,3. Also schon da kann man quasi höhenkrank werden. Man startet die Wanderung dann, ich weiß gar nicht, ich glaube auch auf einem ähnlichen Level und dann wandert man ja mehr oder weniger die ersten 2 Tage oder 1,5 Tage ja nur bergauf. Bis auf 4200 Meter und wenn man dann halt nicht sauber akklimatisiert ist, das waren wir jetzt zum Glück, weil wir waren ja schon in Arequipa und auch beim Colca Canyon, genau, dann muss man schon, ich glaube, dann kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen, also haben sie es eigentlich ganz gut locker angehen lassen. Wir waren auch, es gab viele Inka-Sites, wo wir dann immer wieder eine gute Erklärung auch von unserem Guide bekommen haben. Mhm. Summa summarum, ich fand es eigentlich dann gar nicht so anstrengend. Also nee, ich hatte zum Beispiel keinen Muskelkater.
Nee, wir hatten nie Muskelkater, aber ich glaube,
sag mal, der Hahn, gar nicht mehr aufhören.
Ja, aber ich glaube, es hat sich schon ausgezahlt, dass wir halt einfach die Jahre zuvor jetzt öfter im Sommer wandern waren in Österreich.
Genau, wir sind jetzt auch fit.
Ja, also von daher.
Sommer ist noch nicht allzu lange her.
Wir hatten ja ein bisschen Schiss mit Corona, dass wir nicht ganz so fit sind, aber Gott sei Dank sind unsere Lungen wieder auskuriert.
Also 4 Wochen vorher ungefähr hatten wir noch Corona. Ja. Da waren wir auch echt, oder das waren dann eher 5 Wochen vorher, hatten wir Corona. Und da waren wir auch wirklich so eine Woche echt nicht so fit und auch die Woche vor der Weltreise, hätte jemand gesagt, hey, willst du noch eine Woche warten bis zur Weltreise, hätte ich jetzt auch nicht nein gesagt.
Ja, selbst spazieren gehen war anstrengend, aber als wir dann gestartet sind, war Gott sei Dank wieder alles weg, gut. Ja. Wie weggeblasen.
Genau. Ja. Also wie gesagt, zum Inca Trail, ich fand es richtig cool. Ich würde aber gerne beim nächsten Mal dann auch den Salcantay Track, das ist so ein alternativen Track, da wandert man deutlich mehr. Da ist auch noch mal höher, da sind es mehr Kilometer und so. Das wäre, fände ich auch richtig interessant. Aber zum Inca Trail, wie gesagt, da kommt das YouTube-Video online, da ist alle Informationen, die ihr braucht, drinnen und ein Blogartikel gibt es auch noch dazu.
Also ob wir den Machu Picchu wirklich gesehen haben oder ob wir doch die ganze Zeit im Nebel gewandert sind, das erfahrt ihr dann in dem Video.
Genau. Oder ihr folgt uns auf Instagram, dann wisst ihr es auch schon. Es war auf alle Fälle spannend.
Es war mega. Also ich finde,
ich meine, es war spannend, ob wir den Machu Picchu sehen.
Ach so, ja, aber ich glaube, egal, ob man den Machu Picchu am letzten Tag sieht oder nicht, der Weg ist das Ziel beim Inca Trail.
Also man ist schon, aber man muss ihn schon auch sehen. Also ich wäre extrem traurig gewesen.
Ja, okay. Vielleicht für alle, die jetzt überlegen, Salcantay Trail oder Inca Trail, vielleicht können wir noch ganz kurz den Unterschied erklären.
Ja, also wirklich nur ganz schnell. Der Inca Trail hat ungefähr so 40 Kilometer. Aufgeteilt auf 4 Tage, beziehungsweise eigentlich auf mehr oder weniger 3, weil am letzten Tag geht man nur noch sehr wenig. Aber das ist eigentlich, und ich glaube, es sind insgesamt noch nur 2000 Höhenmeter. Mhm. Also das ist wirklich, man sieht das, man kommt an 6 Inca-Sites oder so vorbei. Man geht da relativ gemächlich.
Und man, genau, also es ist eher so Slow-Tracking mit ganz viel Kultur und Information und man schläft halt auch in Zelten, das ist auch der Unterschied zum Salcantay-Track, aber dafür ist das Essen und die Guides und die Porte, die sind halt wirklich on point. Also ich habe noch nie so eine krass gute, organisierte Tour gesehen wie der Inca Trail.
Vor allem habe ich noch nie jemanden gesehen, der mit 2 Pfannen so krasse Gerichte kochen kann, wie unser Chefkoch, den wir da dabei hatten.
Also wir haben tatsächlich nirgends so gut gegessen in ganz Peru als auf den während der 4 Tage Inca Trail.
Ja, genau.
Und der Salcantay Trek ist deutlich anstrengender, also es sind auch 4 bis 5 Tage, je nachdem.
Genau. Aber ich glaube, es sind
über 70 Kilometer.
Ja, ich glaube fast 80 Kilometer, deutlich mehr Höhenmeter.
Der höchste Punkt liegt auf 4600 und nicht 4200, was auch nochmal ein Unterschied ist. Es kann dort, also wir haben auch Leute getroffen, bei denen hat es geschneit, als sie den Pass überquert haben. Aber dafür
selten,
schläft man nicht in Zelten, sondern halt in Hütten.
Also ja, mehr so Bungalows, so Glamping ist es ein bisschen. Also es kommt auch darauf an, man kann den Salcantay Track relativ günstig machen für so 250 Euro rum. Das ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Also der Inca Trail, der kostet eigentlich mindestens 600 oder 550. Wir haben sogar 700 gezahlt, weil bei uns noch ein Porter dabei war, der auch unser Zeug teilweise getragen hat und so. Und wir einen besseren Zug und so hatten, ein größeres Zelt. Also da kannst du locker mal 550 bis 700 Euro ausgeben. Mein Salcantay Track, da kostet die billigste Variante, glaube ich, nur so 250, 300 Euro rum. Und das sind dann eher so Glamping-Zelte oder sehr einfache Hütten. Und dann gibt es aber sogar noch eine Luxus-Variante, die kostet dann auch so um die 500 Euro. Da schläfst du in so Glasdomes. Die sind komplett, teilweise in so Glasdomes oder irgendwelche anderen Domes, die nur so ein kleines Fenster haben, die dann teilweise so komplett verglast sind, wo du dann den Sternenhimmel sehen kannst und so. Also das ist dann richtig crazy eigentlich.
Ja, aber an sich ist alles nicht gerade günstig. Man muss auch aufpassen, beim Salcantay Track ist nicht gleichzeitig ein Ticket für den Machu Picchu mit dabei. Genau. Also wir haben auch welche getroffen, die zwar den Salkantay-Track gebucht haben, aber erst dann letztendlich festgestellt haben, dass sie gar kein Ticket für Machu Picchu haben. Und die mussten dann halt in Aguas Calientes, da kommt man eben nach der Wanderung, das ist das Endziel der Wanderung, an. Und die mussten sich ganz normal ein Ticket für Machu Picchu kaufen, dass die halt dann auch mit dem Bus hochfahren von Aguas Calientes aus zum Haupteingang. Und
das ist vielleicht auch nochmal ein Riesenunterschied. Also beim Salkantay-Track, Nina hat es gerade schon gesagt, da kommt man in der Ortschaft unten an, schläft dann dort und geht nächsten Tag morgens hoch. Es ist auch nicht immer dann ein Führer dabei, da müsst ihr euch auch ein bisschen informieren. Beim Inca-Trail, da kommt ihr wirklich quasi über den Heiligen Weg direkt in Machu Picchu an. Und da ist dann auch der Guide gleichzeitig immer so ein 2-Stunden-Führer für Machu Picchu oder 3 Stunden
sogar. Also quasi der Hintereingang zu Machu Picchu ist nur für die Inca-Trail-Wanderer. Ansonsten, man kommt über keinen anderen Wanderweg direkt zum Machu Picchu, sondern immer nur nach Aguas Calientes, und das ist die Ortschaft, wo sich eigentlich alles unten, abspielt.
Ja, und auch Führer fanden wir jetzt schon sehr sinnvoll. Ansonsten sind es mehr oder weniger nur Steine. Geile Steine, aber dann doch nur Steine, und man checkt jetzt nicht so wirklich.
Nee, egal wie ihr Machu Picchu besuchen wollt, nehmt euch unbedingt einen Guide mit. Weil es ist schon mega interessant, wie die damals eben die Tempel erbaut haben, welche Bedeutung die Tempel haben und so weiter.
Genau. Jetzt haben wir eigentlich gesagt, wir reden gar nicht viel über Machu Picchu, und jetzt haben wir doch einige Minuten über Machu Picchu geredet. Aber wie gesagt, schaut im Blogartikel vorbei oder schaut euch das Video an.
Genau, aber beim Guide, da gilt zum Beispiel auch das Gleiche für Sacred Valley, also für das Heilige Tal. Da kann man auch Touren buchen zu verschiedenen Inka-Städten, die man besucht. Man kann zum Beispiel entweder mit einem privaten Taxi hinfahren oder man bucht halt eine Tour. Aber auch da würden wir euch empfehlen, eher das Ganze mit Tour, also mit Guide zu machen, weil ansonsten steht man halt bei der Inka-Seite und es sind halt dann Anbauterrassen oder irgendwelche Ruinen, aber man erfährt gar nicht mehr zum Hintergrund. Ja.
Wobei man jetzt da sagen muss, der Sacred Valley-Tag war ein bisschen nervig, weil man wird halt dann echt auch bei der Tour so in 2, 3 so mehr oder weniger Verkaufsshops geführt, wo man irgendwie entweder ein Salz verkaufen will oder ein Alpaka-Pulli. oder das letzte war dann sogar irgendwie so ein Schmuckladen. Das fand ich dann echt schon too much. Aber gut, das muss man halt mitnehmen, ausblenden, am besten sich. Entweder will man eh was kaufen, irgendwie Souvenirs. Wir wollten es jetzt nicht und deswegen fanden wir es ein bisschen nervig. Aber die Erklärungen waren schon auch gut. Ein Must-Do, unserer Meinung nach, Cusco ist natürlich auch einen der Rainbow Mountains anzusehen. Also es gibt nicht nur Rainbow Mountain, hat bestimmt schon der meiste oder fast jeder von euch gesehen. Das ist so ein Berg, wo wie so ein Regenbogen verschiedene Farben nacheinander
sind. Verschiedene Gesteinsschichten sind da quasi so aneinander gereiht, dass es aussieht wie ein Regenbogen.
Ja, und das ist tatsächlich natürlich, habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Ich glaube, das gibt es auch nirgendwo anders.
Doch, es gibt, ich glaube, ich habe nämlich gegoogelt nach Rainbow Mountain und ich glaube, es gibt auch einen in China und noch irgendwo.
Okay, gut. Aber es ist auf alle Fälle einer der ganz wenigen Orte, wo man überhaupt sowas sehen kann. Und da gibt es halt den sehr bekannten Rainbow Mountain, der heißt irgendwie so irgendwas mit V. Aber jeder sagt eigentlich nur Rainbow Mountain, aber der ist halt brutal überlaufen. Also da kommen so bis zu 3000 Leute täglich an diesen einen Berg und das ist nur ein kleiner Pass, wo man dann steht und da ist wirklich so wie so ein Ameisen. Ja, also Straße, gehen dann die Leute hoch.
Man muss auch für das bekannte Bild dann Schlange stehen.
Genau, also das ist echt kacke, wenn man es mit Tour macht. Wir haben das aber mit einem privaten Taxi gemacht und sind dann einfach 3 Stunden später, also man fährt dann nämlich normalerweise um 4.30 Uhr los. Wir sind, glaube ich, um 8.30 Uhr losgefahren und wir sind dann angekommen, als die anderen quasi abgefahren sind. Und so kam es dann, dass wir kurz vor 12 Uhr alleine quasi dort standen und das war schon richtig cool.
Das war mega.
Also wenn ihr diesen Berg macht, gönnt euch dann ein privates Taxi. Das kostet so für 2 Leute ungefähr 300 Soles, also 75 Euro. Da sind manche Touren sogar schon teurer. Noch eine coolere Variante ist aber, wenn ihr in einem Hostel wohnt, redet da einfach irgendwelche Leute an, die euch sympathisch erscheinen. In der Regel will ja eh jeder den Rainbow Mountain machen und dann kann man sich das Taxi sogar teilen. Kostet dann ein bisschen mehr wie 300, aber insgesamt kommt man dann auf einen super günstigen Preis. Wir haben nur 60 Soles gezahlt, also 15 Euro. Wir waren zu 8 in so einem Minivan und waren dann quasi alleine dort. Wir würden euch aber, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, sowieso den alternativen Rainbow Mountain empfehlen, den Palcoyo. Da habt ihr nämlich nicht nur einen Berg, sondern gleich mehrere so Rainbow Mountains. Die Area ist bei weitem nicht so überlaufen. Selbst mit Tour sind da nur so 80 bis 100 Leute dort, was dann voll okay ist auf die große Fläche.
Vor allem ist es eine Art Rundweg, genau. Und es gibt mehrere Aussichtspunkte. Da verläuft sich ein bisschen besser, ja, als jetzt beim Rainbow Mountain.
Beim Rainbow Mountain ist wirklich nur der Spot.
Ja.
Genau. Und da gibt es dann auch noch beim Palcoyo, also bei dem Alternativen, gibt es dann auch noch so richtige... Ja, die sehen ein bisschen so dolomitig aus.
Ja, es sind wirklich krasse Felsformationen, die so ganz spitz und schroff nach oben ragen. Also ich finde, die Landschaft sieht wirklich aus wie so von einem anderen Planeten oder wie als hätte der liebe Gott oder Pachamama oder wer auch immer einen Farbeimer ausgeschüttet oder verschiedene Farbeimer. Also die Berge sind teilweise grün, dann wieder rot, dann wieder so ganz hell, weiß, grau. Also es sieht echt richtig geil aus. Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus und wir waren vor allem dann am Anfang so perplex, dass wir uns gleich mal verlaufen haben.
Ja, das war, eine Stunde. Wir haben mit dem Taxifahrer 3 Stunden ausgemacht, weil wir wollten ja auch Fotos und alles machen. Und dann haben wir uns einfach mal 1 Stunde verlaufen und wir mussten dann alles in 2 Stunden machen. Das war echt knapp. Ja. Also wenn ihr da dort seid, ich denke mal, wir schreiben das dann auch explizit im Blogartikel so hin, weil wenn ihr quasi eine Private Tour macht und halt keinen Guide, dann habt ihr keinen Guide dabei. Normalerweise kann man sich da auch nicht verlaufen, aber wir haben es halt trotzdem geschafft.
Ja, aber nur weil wir so mit Fotos machen beschäftigt waren und weil wir die Landschaft so geil fanden und überhaupt nicht mehr überlegt haben, ob das überhaupt der richtige Wanderweg ist. Aber wie gesagt, normalerweise könnt ihr euch nicht verlaufen und es sind auch immer Einheimische vor Ort mit Alpakas und Lamas, mit denen man auch Fotos machen kann. Die kann man dann auch noch am Weg fragen, wenn es wäre. Genau. Und ansonsten bezüglich der Höhe, da machen sich ja auch einige Sorgen, wie anstrengend ist es. Also beides, sowohl der Rainbow Mountain als auch der Palcoyo, also der alternative Rainbow Mountain, das ist jetzt vom Wanderweg her nicht krass. Es sind immer so 1 bis 1,5 Stunden bis zu dem Hauptaussichtspunkt.
Krass ist halt die Höhe.
Die Höhe ist schon...
Die ist mega krass. Also man startet bei, glaube ich, mindestens 4.600 Meter und der Rainbow Mountain liegt dann schon bei über 5.000 Meter, also so 5.040 oder so. Ihr solltet auf alle Fälle akklimatisiert sein, sonst werdet ihr wirklich starke Kopfschmerzen bekommen. Also erstmal in Cusco 1-2 Tage, Sacred Valley machen, Machu Picchu machen, vielleicht dann den Humantay Lake und dann erst ganz zum Schluss irgendeinen der beiden Rainbow Mountains.
Ja, obwohl Palcoyo noch ein bisschen niedriger liegt, ich glaube auf 4,9, aber da reißt sich jetzt nicht so viel ab.
Auch zum, denn wenn ihr euch vielleicht schon mal informiert habt zu Cusco, da gibt es in der Nähe so einen Humantay Lake, das ist quasi ein Gletschersee, wo dahinter ein riesiger Berg emporragt. Der ist aber auch mega überlaufen. Da haben wir auch eine super Alternative gefunden. Und zwar heißt es Siete Lagunas, also die 7 Lagunen. Die liegen auch, das sind auch mehrere Gletscherseen und die liegen auch quasi am Fuße von so einem 6.300 oder 400 Meter hohen Berg. Sieht viel geiler aus, weil du gleich mehrere Lagunen hast und ist auch fast überhaupt nicht über, also das sind fast überhaupt keine Touris. Haben wir aber auch, wie gesagt, alles am Blogartikel dann so erklärt und beschrieben.
Ja, aber Cusco ist halt, wie gesagt, wirklich ein richtig geiler Ausgangspunkt für solche Ausflüge. Wir haben dann auch überlegt, ob wir uns ein Auto mieten sollen und selber mit dem Auto zu den Spots hinfahren. Allerdings war das Automieten teurer, als irgendwie einen Tag lang einen privaten Fahrer zu buchen.
Genau, also auch wieder so, bucht euch da lieber einen Fahrer, dann könnt ihr auch chillen.
So viel jetzt zu unseren Highlights in Cusco. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir machen hier jetzt auf jeden Fall einen Cut und in der nächsten Folge erzählen wir euch dann von unserem Dschungelabenteuer,
wo wir uns gerade befinden, ja.
Im Nationalpark Tambobata.
Von einer Halloween-Nacht, die wir so schnell nicht vergessen werden.
Das war so heftig. Also hört euch unbedingt auch die nächste Podcast-Folge an. Und wenn euch diese Podcast-Folge geholfen hat, dann lasst uns unbedingt auch ein...
Oder gefallen hat.
Dann lasst uns unbedingt auch eine Bewertung da bei Spotify. Die findet ihr... Ihr findet den Sternchen oder die Sternchen zum Bewerten direkt auf unserer Hauptseite. Wenn ihr auf unseren Kanal klickt, dann könnt ihr uns da links oben mit am besten 5 Sterne natürlich bewerten. Darüber würden wir uns riesig freuen. Und ansonsten könnt ihr uns auch jederzeit bei Instagram schreiben, falls ihr noch Fragen habt oder gerne mehr oder weniger zu irgendeinem Thema hören wollt. Dann schreibt uns da gerne. Wir freuen uns mega über Feedback.
Ja. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.